Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wellenbrecher. Ich weiß, es war lange sehen. Wir waren in der Winterpause, haben einen kleinen Winterschlaf gemacht sozusagen. Aber wir waren natürlich super busy. Also für alle, die eventuell bei unserer Studie letztes Jahr mitgemacht haben, die haben vor allem Eva jetzt die letzten paar Monate zusammengeschrieben. Also Podcasten war immer noch ein großes Thema, auch wenn wir vielleicht keine Folgen aufgenommen haben.
Ganz genau. Hallo auch von mir. Also ich kann so viel sagen, geschlafen haben wir im Winter nicht. Es war gerade so der März war vor allen Dingen nochmal stressig für uns. Wir sind auch so kleine Deadline-Eulen oder weiß ich nicht, wie man das nennt, die alles kurz vor der Deadline machen. Aber es ist sich alles ausgegangen und ich hoffe so sehr, dass wir über die Studie und über die Ergebnisse auf jeden Fall dieses Jahr nochmal im Podcast sprechen können. Wer es nicht mitbekommen hat, wir haben eine kleine Umfrage durchgeführt, was für einen Einfluss meereswissenschaftliche Podcasts haben und was die bei den Menschen, die die Podcasts eben hören, bewegen. Da haben wir auch ganz coole Ergebnisse herausgefunden und die versuchen wir gerade zu veröffentlichen, beziehungsweise wir haben sie jetzt eingereicht und da reden wir bestimmt dieses Jahr nochmal mehr drüber. Aber erstmal wollen wir wieder ein bisschen mehr über die Ozeandekade reden, oder Annabelle?
Ja, genau. Also ich meine, wir haben ja letztes Jahr wirklich sehr, sehr viele Interviews geführt. Wir haben natürlich auch ein paar Solo-Folgen sozusagen gemacht, nur wir zwei. Und wir haben jetzt uns überlegt, dass wir das ganze Thema wieder ein bisschen zurück mehr auf die Wissenschaft orientieren, fokussieren, was auch immer das richtige Wort ist. Und auch in Anbetracht dessen, dass ich seit Entstehung unseres Podcasts natürlich so ein bisschen mehr zum, also ich habe früher auch viele Videos und so geschnitten, aber jetzt auch mit Ton schneiden und da kam dann doch das ein oder andere Mal die Rückmeldung, dass der Ton ja bei uns nicht so gut sei, was halt auch oft daran liegt, dass halt erstmal haben wir kein Podcast-Studio, sondern es ist virtuell aufgenommen, was natürlich das Ganze schon mal quasi in der Qualität verschlechtert. Die Personen, mit denen wir sprechen, haben vielleicht keine Podcast-Mikros und dann kommt halt irgendwie noch dazu, dass wenn dann immer drei Leute gleich mit eingeschaltet sind, sind natürlich die Toninferenzen vielleicht nicht so super. Ja, genau, dadurch. Das ist ja, dass die UN-Ozeandekade ja nicht nur, also Action ist, auch sehr viel Action, aber die Basis des Ganzen sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Genau, und wir hoffen einfach dieses Jahr, dass wir uns ein bisschen weniger auf die Person fokussieren, auch wenn das natürlich super interessant war und auch einzelne Projekte betrifft, aber das soll ja auch ein Podcast für euch alle Zuhörenden sein und ihr seid oft viel mehr betroffen von der Wissenschaft an sich und vielleicht ja auch viel mehr interessiert an den wissenschaftlichen Themen als dann irgendwie an spezifischen Projekten. Aber wir lassen die alten Folgen, die sind natürlich alle online und die sind natürlich auch weiter zu empfehlen. Da steckt ja auch viel Herzblut drin. Aber um jetzt mal darauf zuzukommen, was wir eigentlich vorhaben, wir wollen uns in diesem Jahr die zehn Herausforderungen der UN-Ozeandekade schnappen. Über die haben wir letztes Jahr ja auch schon hin und wieder gesprochen und uns die mal so ein bisschen genauer angucken, indem wir als MeereswissenschaftlerInnen, die wir einfach sind, uns nochmal den aktuellen Stand der Forschung angucken oder vielleicht einfach auch nur grobe Konzepte vorstellen, die vielleicht nicht bewusst sind. So in die Richtung.
Ja. Ja, und ich meine, wenn ihr spezielle Wünsche habt an Leuten, die ihr gerne im Podcast hören würdet, dann könnt ihr die uns natürlich immer gerne schicken. Und dann versuchen wir dem auch gerecht zu werden. Aber es ist aktuell nicht vorgesehen, dass in den nächsten, was sind das jetzt, bis Dezember? 8 Monaten? Ja. irgendwelche Leute interviewt werden. Genau.
Ja. Aber es kann natürlich sich auch noch ändern. Ne? Wer weiß, vielleicht kriegen wir Rückmeldungen oder vielleicht kriegen wir den Kontakt zu vielleicht sogar einer Person, die ein Paper mitgeschrieben hat oder irgendwas. Vielleicht können wir auch mal einen Einspieler hier laufen lassen. Wir wollen einfach dieses Jahr den Podcast so ein bisschen neu erfinden und uns da in die Richtung mal ausprobieren, ein bisschen mehr über die Forschung zu sprechen.
Jedes Jahr was anderes.
Jedes Jahr was anderes, genau. Okay.
Also Herausforderung 1, Meeresverschmutzung verstehen und bekämpfen.
Genau.
Das heißt, wo wahrscheinlich alle dran denken, ist Mikroplastik. Spoiler, die nächste Folge wird nicht über Mikroplastik sein. Aber heute reden wir über Mikroplastik.
Genau. Ja, ich meine, es gibt natürlich viele Arten von Meeresverschmutzung, aber ich denke gerade, Mikroplastik ist in den letzten Jahren auch immer mehr ins Licht gerückt und immer weiter aufgekommen, beziehungsweise es wurde überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es sowas wie Mikroplastik gibt, weil man das ja eben auch nicht sehen kann. Und Annabelle gibt euch jetzt gleich eine kleine Einführung und dann erzähle ich euch was über eine Studie zum Thema Mikroplastik.
Ich möchte noch kurz dazu sagen, wir sind keine Experten auf dem speziellen Gebiet. Ich glaube, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, als ob wir Chirurginnen sind und jetzt über die Anästhesie reden. wir verstehen das natürlich alles, aber wir haben, ja, wir sind nicht darauf spezialisiert.
Genau.
Also, Mikroplastik ist, glaube ich, ein bisschen verwirrend, der Name an sich, weil es so definiert wurde, dass es halt Kunststoffpartikel sind, die kleiner sind als 5 Millimeter. Also dann in den Mikrometerbereich reingehen, aber halt tendenziell auch etwas größer sind als Mikrometer. Da haben wir ja in der Folge mit Everwave, glaube ich, schon drüber geredet, dass ja auch viele Mikroplastikteile teilweise in den letzten Jahren in Kosmetika reingemacht wurden, Peeling mitverwendet. Es ist auch teilweise viel in irgendwelchen Industrieprodukten, Industriegranulat und also eigentlich überall. Ich meine, Menschen sind sehr technisch affin, würde ich sagen. Und ich glaube, Plastik ist so ein schön wandelbares Produkt. Also das muss man ja eigentlich ja auch anerkennen, das Produkt, was man so vielfältig einsetzen kann, dass es jetzt halt auch überall drin ist.
Ja, und da möchte sich die Wissenschaft auch gar nicht von loslösen. Ja, genau, Kleidung, aber auch wir im Labor, ne? Also wie viel Plastik da benutzt wird und auch einmal Plastik. Das ist einfach das beste Produkt, was es derzeit für diese ganze Lösung gibt. Natürlich wird das benutzt.
Also es gibt natürlich auch bei uns jetzt ein Beispiel, dass wir versuchen, so viele Produkte zum Beispiel gegen Glas auszutauschen wie möglich. Aber so Pipettenspitzen gegen Glaspipettenspitzen auszutauschen, wird, glaube ich, schwierig. So, da gibt es einfach aktuell keine guten Glasalternativen sozusagen.
Oder auch steril verpacken und alles. Da wird das ja auch in Plastik quasi eingeschleißt. Das ist die beste Lösung zurzeit.
Ja.
Leider.
Wir hoffen auf all die Startups, die, ich weiß nicht. Ich meine, die, es gibt coole Produkte aus Nicht-Mikroplastik. Ich meine, meine Bedingung damals, einen Hund zu haben, war, dass ich diese Kottüten aus Nicht-Plastik haben muss. Und die sind tatsächlich aus so Maisstärke gemacht. Also,
ich wusste gar nicht.
Und das ist ein Berliner, also ich weiß nicht, ob es noch als Startup gilt, aber es ist auf jeden Fall eine Berliner Firma. Also es gibt Produkte, man muss sie nur finden.
Sehr cool.
Ja.
Okay, aber back to Mikroplastik.
Die Weltmeere sind natürlich dann ein Sammelbecken für Mikroplastik. Schätzungsweise gibt es mehrere Millionen Tonnen Mikroplastik, die pro Jahr neu in den Ozean ankommen. Und das wiederum auf die verschiedenen sozusagen Teile des Ozeans, also in der Wasseroberfläche, in der Wassersäule, an den Stränden, natürlich dann auch langfristig leider im Sediment, wo es einfach verbleiben wird. Und die Transportwege sind hauptsächlich Flüsse und Abwasser, denn auch in vielen Kläranlagen kann Mikroplastik nicht gut rausgefiltert werden. Und dann kommen natürlich noch zusätzliche Einträge durch menschliche Transportwege, wie zum Beispiel Schifffahrt, Fischerei, atmosphärischer Müll, weiß ich nicht. Ich meine, wir reden gerade viel über die Astronauten von der Artemis, aber ich meine, auch so eine Raumkapsel verglüht in unserer Atmosphäre. Also, wer weiß, was da kommt.
Atmosphärischer Transport, ne? Also Mikroplastik gerät eben nicht nur durch diesen Standardweg, im Fluss schwimmt eine Flasche und dann gerät sie ins Meer und so weiter ins Meer, sondern auch atmosphärischer Transport, wie zum Beispiel Schnee, findet eben statt, der Mikroplastik transportiert. Genau, da gab es doch gerade auch ein Paper zu, richtig?
Ja, genau, wir können euch die Studie verlinken. Es geht halt darum, dass durch die Wasserprozesse gelangt dann Mikroplastik in die Luft, das Mikroplastik wiederum kommt in die Wolke und wird dann anhand des Schnees quasi abgeregnet oder abgeschneit. ja, man muss auch wirklich sagen, also Forscher benutzen wirklich viele so Abfallprodukte sozusagen als Tracer, was gibt es dafür ein deutsches Wort, als so, um nachzuschauen, wie verschiedene Dinge transportiert werden. Also auch zum Beispiel, wenn jetzt, ich glaube jetzt bei Fukushima war das nicht so, da gab mal irgendeinen Atomreaktorfall, das ist einfach generell das Abwasser von dem Atomkraftwerk. Und das wiederum wird jetzt benutzt, um zu gucken, wie Meeresströmungen in den Ozean fließen. Weil man halt weiß, das ist die Ursprungsquelle. Und so ist der Transportweg von dem Ort aus. Was an sich ja so richtig spannend ist, aber auch natürlich schrecklich, dass man einfach Abfallprodukte im Ozean nutzt, um unsere Welt zu verstehen. Aber ja.
Das ist bei Tschernobyl doch aber auch so gewesen. Also, dass man einfach Sachen passieren und daran kann man natürlich super viel dran erkennen, wie zum Beispiel, wie lange sowas noch radioaktiv ist. Es gibt ja jetzt gerade auch noch Forscherinnen dort, die aktiv messen, wie hoch die Radioaktivität dort ist. Und wahrscheinlich wurden danach, da bin ich jetzt nicht in der Materie, aber auch ähnliche Untersuchungen gemacht. Und genauso ist es natürlich so, also unsere Erde, die hat vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, das können wir bei Everwave nochmal anhören, dieses große Plastikprojekt gestartet, nennen wir es mal so, das Plastikzeitalter, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und ich glaube nicht, dass jemand da jemals dran gedacht hat, was das für ein großes Problem noch werden wird. Und jetzt befinden wir uns eben in dieser problematischen Phase und können aktiv daran forschen, was wir ja angerichtet haben. Und das ist das, was, glaube ich, vielen auch nicht bewusst ist. Es gibt eben schon sowas wie einen Plastikkreislauf. Also es gibt diese ganzen Transportwege, die sind miteinander verbunden. Und wenn Plastik einmal irgendwo hingelangt, das bleibt da nicht. Es gibt einfach diesen großen Kreislauf und auch im Meer selbst verteilt sich das weiter durch Meeresströmungen, durch Wellenbewegungen, aber auch durch biologische Prozesse. Genau.
Ja, dann ist halt mittlerweile einfach das große Problem, dass Mikroplastik oder auch Makroplastik, aber vor allem natürlich Mikroplastik akkumuliert, auch durch Organismen aufgenommen wird. Also Plankton futtert quasi Mikroplastik und ein Fisch isst viel Plankton. Das heißt, der Fisch wiederum isst deutlich mehr Mikroplastik. Der Fisch wiederum wird auch von einem Fisch vielleicht gegessen, bis man, ja, also diese Bioakkumulation.
Also es kann natürlich so indirekte Infekte haben, wie zum Beispiel diese ganzen Aufnahmen durch die Nahrungskette und dass sich das akkumuliert. Aber es kann auch ganz simple physikalische Effekte haben, wie zum Beispiel, dass das Verdauungssystem verstopft oder dass sich Schadstoffe anders ansammeln können auf diesen Plastikpartikeln. Genau. Ich meine, das... Ja, ich wollte noch mal auf unseren Wal hier in Deutschland zurückkommen, Annabelle, auch wenn du in Stockholm bist.
Lebt er noch? Ja,
ich glaube, jetzt stand jetzt lebt er noch, aber es hat ja jetzt gerade so ein bisschen was von der ganz Deutschland guckt ihm beim Sterben zu. Davon hat es ja eher was. Und der hat ja auch dieses Fischnetz, die ja eben auch aus Plastikfasern bestehen, im Maul. Und natürlich ist das jetzt eher Makroplastik, aber es zerkleinert sich ja auch zu Mikroplastik und man weiß ja auch nicht, der soll ja abduziert werden, sobald er gestorben ist. Ich kann mir vorstellen, dass sich da eben auch viel Mikroplastik in den Organen gesammelt hat oder man finden hat, weil theoretisch findet man das ja heutzutage überall, in auch den kleinsten Organismen, in den größten Organismen. Genau.
Also ich habe in meinem Bachelorstudium damals auch Wale abduziert und da war auch immer Plastik.
Ja.
Und das war vor jetzt 10 Jahren.
Ja.
Also, ja, ich kann mir die Nachrichten nicht angucken in Deutschland, weil als der schon da das erste Mal gestrandet ist, haben meine Eltern mich gefragt und ich meinte so, dass die Überlebenschancen leider sehr gering sind, weil halt das Ding ist, muss man ja auch verstehen, Wale stranden sich meistens nicht aus Versehen. Und wenn, dann ist es, vor allem bei so einzelnen Tieren, ist es oft in gewisser Weise gewollt. Also bei so einer Gruppe, zum Beispiel sagen wir jetzt Delfine, wenn sich ein Delfin strandet, dann stranden sich die anderen Delfine mit, so als Solidaritätsmechanismus. Aber wenn es einzelne Tiere sind, dann ist das oft, dass es in gewisser Weise so Selbstmord ist.
Ja, oder dass es einfach sehr starke Probleme sind und dass die ruhen müssen, aber ruhen ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die schwach sind. Vor allen Dingen dieser Wal, der war ja schon lange, wir kommen voll vom Thema ab, aber ich möchte das jetzt noch einmal sagen, dieser Wal, der war jetzt ja schon länger an der Ostsee unterwegs und ich habe mir währenddessen schon gedacht, dass das wahrscheinlich nicht gut ausgeht, weil die Ostsee ist einfach kein Lebensraum für einen Buckelwal. Allein wegen des Salzgehaltes viel zu gering ist. Das ist ja auch ein großes Thema, dass die Haut so geschädigt ist. Und er hat von alleine nicht wieder rausgefunden. Plus wurde immer schwächer. Und da habe ich mir auch schon gedacht, dass das nicht gut ausgeht. Und das Gegenbeispiel dazu, was du gerade gesagt hast mit den Gruppenstrandungen, das ist ja die Strandung, die wir vor 10 Jahren in der Nordsee hatten, wo eben, ich glaube, es waren sogar 16 Wale gestrandet sind, von denen ja auch einige gestorben sind. Einige wurden, glaube ich, auch gerettet. Aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber das war zum Beispiel ein ganz anderer Fall, weil die wahrscheinlich einfach ins flache Wasser abgekommen sind und sich da nicht mehr orientieren konnten, während dieser einer Wal wahrscheinlich schon irgendeine Krankheit hat. Man weiß es nicht, man weiß es erst nach der Obduktion. Der hat ja auch dieses Fischernetz ums Maul oder um den ganzen Körper ja sogar rum. Ja. Und selbst wenn dieser Wal jetzt nicht mehr gerettet werden kann, werden diese Proben eben für die Wissenschaft genutzt. Plus, diese ganze Geschichte hilft ja auch dafür, um auf Probleme aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel viel Schifffahrt, weshalb sich dieser Wal dann vielleicht nicht mehr so orientieren kann. Oder eben Netze, ne? Geisternetze, großes Thema, Plastik, großes Thema. Und damit sind wir wieder bei unserem Thema. Haben wir die Kurve gekriegt? Ich habe uns ein Paper mitgebracht, ganz genau.
Ja, ich habe es auch nicht gelesen. Ich bin genauso ahnungslos wie alle, die hier gerade zuhören.
Okay, so. Ich hoffe, ich habe es gut genug gelesen und habe ein bisschen Ahnung. Das Paper heißt übersetzt Citizen Science, die zeigt, dass wenig, aber dafür stark konzentrierte, fragmentierte, also zerkleinerte, zerbrochene Teile von Mikroplastik an den arktischen Stränden zu finden sind. Und das ist erschienen in Frontiers in Environmental Sciences aus dem Jahr 2023. Ist also nicht mal 3 Jahre alt.
Relativ neu.
Genau. Und das Paper beschäftigt sich mit der aktuellen, mit der zentralen Fragestellung, wie stark abgelegene arktische Strände mit Mikroplastik belastet sind und wie diese eben verteilt ist. Man kann sich ja vorstellen, warum das besonders spannend ist, denn hier zum Beispiel an der Ostsee oder Nordsee gehen ständig Leute spazieren. Es ist sehr einfach, Proben zu nehmen, aber es ist nicht so einfach in der Arktis, da überhaupt hinzukommen.
Es ist auch generell sehr einfach, Plastik aufzusammeln. Das ist mein Lieblingshobby gefühlt, immer wenn ich zum Strand gehe, Plastik zu sammeln. Und die Leute gucken mich bis heute an wie so ein Auto. So, was macht sie da? Und ich verstehe nicht, warum nicht einfach jeder, auch wenn einfach jeder eine Flasche oder so mitnehmen würde, dann wären die Strände so viel sauberer. Aber
ja, da hast du natürlich recht. Das findet übrigens schon in den Kinderbüchern für meine Tochter statt, dass die Plastik am Strand sammeln. Also ist ein Thema, was aktuell ist, aber ja, ich meine, man sieht sich auch daran irgendwann ab, ne? Wenn du bei jedem Strandbesuch Plastik siehst, kann ich fast nachvollziehen, dass man nicht bei jedem Strandbesuch irgendwie Plastik sammelt, aber natürlich kann man sich das mal zur Aktion machen. Es gibt ja auch sowas wie Beach Cleanups und so. Aber diese finden eben nicht in der Arktis statt, weil da natürlich auch die Personen fehlen und man auch gar nicht so genau weiß, wie viel Plastik da ist, ne? Also wenn keiner wohnt, vielleicht ist ja auch irgendwie gar kein Plastik da. Deshalb ist das besonders interessant, weil die Arktis eben oft als relativ unberührte Region gilt. Und gleichzeitig wissen wir aus anderen Studien, dass Mikroplastik global durchaus verbreitet ist. Zum Beispiel Luft und Tiefsee oder auch in Schnee, wie du vorhin ja auch dargestellt hast. Und dass sich das wie so ein großer Kreislauf eben auch überall hin verbreitet. Und dieses Paper untersucht deshalb gezielt Strände in der Arktis und liefert so hoffentlich neue Erkenntnisse für diesen globalen Plastikkreislauf. Genau, also die bisherige Forschung, wie Annabelle schon vorgestellt hat, hat gezeigt, dass Mikroplastik über verschiedene Wege transportiert wird. Das können Ozeanströmungen sein, die Atmosphäre, aber auch so menschliche Aktivitäten wie Schifffahrt und Fischerei. Die stehen leider immer an erster Stelle. Das Problem ist auch schon lange bekannt. Ist auch schon ein bisschen was gegen getan worden. Vielleicht können wir da irgendwann auch nochmal drüber sprechen, aber trotzdem ist es noch eine große Problematik. Was eben eine weitere Fragestellung ist, was ist die Rolle von Stränden, besonders in abgelegenen Regionen? Strände sind ja einfach Übergangsorte von Land, wo wir dieses ganze Plastikproblem verursachen, zum Ozean, wo eben dieses Sammelbecken für das ganze Mikroplastik Plastik ist. Deshalb ist es so spannend, Strände zu untersuchen. Genau. Und die können aber eben auch Orte der Weiterverteilung sein oder eben potenzielle Quellen für neues Mikroplastik durch eben Fragmentierung, was sowas ist wie Zersetzung. Deshalb wurde ein Citizen Science Projekt gestartet. Haben wir in diesem Podcast schon mal erklärt, was Citizen Science Projekte sind?
Ja, ich glaube, mit Julia hatten wir das besprochen. Also genau, für euch die letzte Frage.
Ja, mit Julia Schnetzer, da haben wir da schon mal drüber geredet, dass eben auch NichtwissenschaftlerInnen mit einbezogen werden, wissenschaftliche Daten aufzunehmen, was super cool ist und für alle auch bestimmt Spaß macht. Und dadurch kannst du eben viel mehr Leute erreichen. Und so war das eben auch in diesem Projekt. Es wurden TeilnehmerInnen von Expeditionsreisenden gefragt, die eben nach Svalbard gingen. Und die haben auch eine Anleitung bekommen, standardisiert, wie die eben Sediment, also Sandproben vom Strand aufnehmen sollen. Und dadurch gab es eine sehr große räumliche Abdeckung und es wurde eben auch Gebiete erreicht, die sonst eher schwer zugänglich sind für WissenschaftlerInnen. Wenn man eine Expedition in die Arktis macht, hat man ja immer ganz viele verschiedene Dinge, die man da durchführen möchte. Da hat es nun vielleicht nicht so die größte Priorität, 10 verschiedene Strandstellen von Svalbard anzufahren, um Sedimentproben zu nehmen. Das war einfacher abzudecken durch dieses Citizen Science Projekt. Und dadurch wurden auch Kosten gespart. Also das kommt auch dazu.
Ja, vor allem ist es auch generell viel, viel ökologischer, oder? Wenn man einfach, wenn man dich jetzt fragen würde, ob du vor deiner Haustür Proben sammelst, als wenn ich bis zu dir fahren würde, um da Proben zu sammeln. Ist doch viel besser.
Genau. Es gibt klar auch eine Webseite mit Citizen Science Projekten tatsächlich. Also wenn ihr mal Bock habt, bei einem richtigen Projekt zu wirken, es gibt schon diese vorangestellten Projekte und die können ganz viele verschiedene Themen betreffen. Nicht nur das Meer, sondern es gibt auch welche zum Thema Wald, so andere Biodiversität, zum Thema Vögel, also Ornithologie. Also da findet sich bestimmt für jeden was.
Es gibt auch so Apps. Es gibt auch so eine Ornithologen-App. Die hat meine Arbeitskollegin neulich rausgeholt und ich war richtig baff. Ich dachte, wie cool ist das denn?
Es gibt auch so eine App, wo man Beach-Litter melden kann. Also wenn du am Strand bist, dann kannst du diese Beach-Litter-App, vielleicht können wir die auch in die Shownotes packen, öffnen und dann eintragen, was du alles am Strand für Müll gefunden hast. Und das dient eben auch zu wissenschaftlichen Daten dazu oder zu analysieren, wo die Hotspots von Müll sind, wo Hotspots von Plastik sind, welcher Müll vielleicht auch, je nachdem, wie gut man das auf den Bildern erkennen kann. Und so kann man seinen eigenen Strandspaziergang auch, mehr wissenschaftlicher machen oder noch mehr rausholen für unsere Gesellschaft und für unsere Natur.
Ist gut. Hast du quasi gleich einen Download-Tipp für mich?
Ja, genau. Ganz genau, Annabelle. Bevor du dein Plastik sammelst, bitte einmal fotografieren und dann hochladen. Okay. Auf jeden Fall, durch dieses Citizen Science Projekt da auf Svalbard, wo eben diese Teilnehmenden eine Expeditionsreise gemacht haben und alle ihren Sand an den Stränden gesammelt haben, wo man jetzt erstmal per se gar nichts gesehen hat, weil es geht ja um Mikroplastik. Das wird ja später erst nachgeschaut, ob da Plastik drin ist. Auf jeden Fall sind die so dazu gekommen, 23 Strände zu untersuchen mit insgesamt 53 Sedimentproben. Und 23 Strände ist ja schon eine relativ große räumliche Ausbreitung. Und diese Sedimentproben, die wurden im Labor getrocknet und dann gesiebt. Und dann wurden Partikel untersucht, die größer oder gleich 1 Millimeter sind und eben dann identifiziert durch Spektroskopie. Ein Millimeter betrifft natürlich nicht das gesamte Mikroplastik. Wir haben das gerade schon von Annabelle gehört. Es gibt auch Mikroplastik, das deutlich kleiner sind. Aber das ist in dieser Studie eben das Beste, was aus diesen Proben gemacht werden konnte. Und so konnte man auch schon relativ viel zeigen. Und das stelle ich euch jetzt vor. Und zwar, es ist so, dass tatsächlich selten Mikroplastik in den Proben gefunden wurde, was man ja vielleicht erstmal gar nicht gedacht hätte. In den meisten Proben gab es nämlich kein Mikroplastik, was größer als ein Millimeter war. Und nur ein sehr kleiner Teil der Proben enthielt solche Partikel. Erstmal Good News, genau. Das könnte auch den ersten Eindruck geben, dass diese Strände gar nicht kontaminiert sind, was ja erstmal irgendwie Happy News wäre, weil abgelegener Ort, vielleicht schaffen wir es ja doch, Orte noch mit unserer Plastikwelt in Ruhe zu lassen. Aber in den Proben, in denen dann doch Mikroplastik gefunden wurde, hat man direkt auch sehr hohe Konzentrationen gefunden. Das heißt, entweder war gar kein Mikroplastik da oder wenn welches da war, dann eben in sehr, sehr hohen Konzentrationen. Ein bisschen gab es nicht als Option. Und das bedeutet, dass das Mikroplastik an den arktischen Stränden räumlich sehr ungleich verteilt ist. Man nennt das dann so Patchiness, also eine sehr fleckenhafte Verteilung. Und dass es dann dadurch eben quasi Hotspots von Mikroplastik an Stränden gibt. Und dann wurde sich ja noch weiter mit der Spektroskopie angeschaut, welches Mikroplastik das war. Und die meisten gefundenen Partikel waren Fasern aus Polypropylen und Fragmente von Beschichtungen zum Beispiel. Und das sind typische Materialien für Fischereigeräte, Seile und Netze und Schiffsanstriche. Und das deutet eben auf lokale Quellen wie Fischerei und Schifffahrt hin, über die wir ja schon vorhin gesprochen haben.
Ja.
Ja.
Und das, also ich meine, es ist halt, es wird viel gefischt und es ist halt, es passiert halt leider, dass Fischer irgendwelche Netze verlieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand freiwillig seine Netze wegwirft. Also ich meine, wenn ihr halt Fisch aus dem Supermarkt kauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der halt nicht per Hand gefangen wurde, relativ hoch. Also wenn ihr durch eure Consumer Choices dem entgegensteuern wollt, ohne auf Fisch zu verzichten, gibt es vielleicht einen lokalen Fischer, der also nicht mit dem Trawler auf jeden Fall unterwegs sein wird.
Ja, es hängt halt alles zusammen, ne? Also was man isst, damit bestimmt man eben auch was mit. Und bezüglich dieses Netze wegschmeißen, tatsächlich war das früher, also heutzutage ist das anders, aber früher war das gang und gäbe, weil das eben Entsorgungskasten gespart hat. Ne? Dann hast du es im Meer geschmissen, dann, also dein kaputtes Netz, wenn weil du das im Meer gelassen hast. Früher haben wir auch
radioaktiv Fässer ins Meer geschmissen. Also.
Ja, ich habe tatsächlich mal in der Kneipe gearbeitet und mein ehemaliger Chef da, der war Kapitän, ganz lange, also und wenn er da seine paar Bier und paar Schnäpse abends aufhat, dann hat er auch immer so Geschichten erzählt, die haben alles rübergeschmissen, ne, einfach alles übers Meer, jegliche Flaschen, alle, also natürlich, es war auch irgendwie eine andere Zeit, aber es ist ja alles noch da im Meer und es zersetzt sich ja auch alles, genau, also, ja, komplett verrückt. Genau, also wir sind jetzt schon wieder bei den Fischernetzen gelandet und jetzt kann man sich mal kurz auch fragen, was das alles so bedeutet oder warum das eben so ist und oder worauf das hinweisen kann, sagen wir besser so. Das bedeutet einfach, dass Strände selbst auch aktive Orte der Mikroplastikbildung sind. Also man stellt sich das so vor, dort landet aus welchen Gründen auch immer, ne? Sei es verloren oder extra liegen gelassen oder angeschwemmt, ein Fischereinetz oder irgendein anderes Gerät zur Fischerei oder eine alte Dose mit Farbe für dein Schiff oder so. Und da bleibt das ganz lange liegen. Und diese größeren Plastikteile, die werden vor Ort zerkleinert. Das passiert durch UV-Strahlung. Das kann aber auch durch mechanische Belastung der Wellen sein oder in der Arktis eben auch Eisbewegung. Ne? Also es ist ja auch alles ein dynamischer Ort, der vielleicht zufriert und dann Eisschollen schieben hin und her. Das fordert ja das Material und das zerbricht dadurch immer weiter in kleinere Teile und das hört halt eben nicht dort auf, wo wir es nicht mehr sehen können, sondern das wird immer kleiner, immer kleiner.
Also umso wichtiger.
Ja, ganz genau.
Plastik zu sammeln, weil wenn das immer wieder rausgespült wird und reingespült wird, da am Strand, dann ist das ja ein Paradies für mechanische Zerkleinerung des Plastiks.
Richtig, und wir haben da, glaube ich, auch mit Everwave schon mal drüber gesprochen, dass die ja quasi beim Makroplastik ansetzen. Aber das hat auch einfach den Grund, wer beim Makroplastik ansetzt und versucht, das rauszufischen, der verhindert dadurch auch Mikroplastikentstehung. Und in dieser Studie wird eben ganz klar auch gesagt, dass Strände nicht nur Senken von Plastik sind, also dass da Plastik angeschwemmt wird und sich sammelt, sondern auch Quellen von Mikroplastik. Also das sind die Orte, wo Mikroplastik entsteht. Und da eben nur diese Partikel untersucht werden, die größer als 1 Millimeter sind, und ich meine, stellt euch alle mal 1 Millimeter vor, das ist ja immer noch unfassbar klein. Aber es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Mikroplastikbelastung deutlich höher ist. Und zwar alles, das dann eben unter 1 Millimeter ist, weil kleinere Partikel in der Regel wesentlich häufiger vorkommen. Und gerade diese größeren Partikel, die sind einfach noch an dieser einen Stelle. Deshalb hat man diese Hotspots gefunden, wo eben vielleicht dann eine Flasche gelandet ist oder ein Fischereinetz lag. Und je kleiner die werden, desto mehr verteilen die sich dann eben auch zum Beispiel ins Meer oder weiter runter ins Sediment, was ja auch Lebensraum ist. Und das bedeutet alles wiederum, dass die Arktis, wie wir anfangs gedacht haben, wo so wenig Plastik in den Proben gefunden wurde, eben nicht frei von Verschmutzung ist. Und das...
Gar nicht so sauber.
Nee, leider nicht so sauber. Dass eben auch abgelegene Regionen vom globalen Plastikproblem betroffen sind und in den Plastikkreislauf integriert sind. Und dass man rausgefunden hat, dass Mikroplastik eben mit einer gewissen Patchiness vorkommt, also ungleichmäßig räumlich verteilt ist, das zeigt auch, dass man sich nicht Durchschnittswerte allein anschauen kann, sondern dass es wirklich lokale Hotspots gibt, die ökologisch relevant sind. Also nur wenn man an 5 verschiedenen Stellen am Strand schaut oder am Meer schaut, wie es den Tieren da mit dem Plastikproblem geht, und an 4 Stellen ist alles gut, aber an einer Stelle ist alles katastrophal, dann sieht es im Durchschnitt ja trotzdem irgendwie ganz gut aus. Aber so kann man das eben einfach nicht betrachten, weil es eben diese Hotspots gibt. Genau. Die Strände, die sind einfach im globalen Kreislauf so eine Art Zwischenräume und Transformationslager. Also von Flüssen, die ins Meer laufen, haben wir das ja auch schon öfter gehört, dass dadurch ganz viel Plastik transportiert wird. Aber bei Stränden ist es dann tatsächlich so ähnlich, nur dass es bei Stränden auch noch so ist, dass das Mikroplastik dort eben entsteht und nicht nur irgendwie rein transportiert ist. Eben durch die ganzen Wirkungen, die ich gerade schon erzählt habe, wie zum Beispiel ja, UV-Strahlung oder eben mechanische Wirkung. Ja, also es war jetzt alles in allem zwar auch immer noch eine relativ kleine Strichprobe, aber es konnte immerhin ein großer Raum untersucht werden und es wurden nur die größeren Partikel untersucht. Aber gerade durch dieses Citizen Science Projekt zeigt es auch, dass wir auch so Daten untersuchen können und wichtige Erkenntnisse herausfinden können. Und dass einfach diese unberührten Regionen wie die Arktis Teil des globalen Plastikproblems sind und Strände dabei aktive Akteure sind, also Quellen sein können. Das war das Paper.
Also das Problem ist auch schon in der Arktis angekommen. Und man kann daraus schließen, dass durch Eisbildung, dass es dann natürlich in gewisser Weise intensiviert wird, aber ist ja auf jeden Fall auch, also an der europäischen Küste ja auch ähnlich sein wird. Das Phänomen ist ja nicht anders.
Wahrscheinlich ist es sogar noch getriebener, weil du hier natürlich noch Tourismus in einer anderen Art hast an den europäischen Stränden und, keine Ahnung, Person A dann vielleicht mal die Sonnencremeflasche vergisst und da liegen lässt und dann liegt die da und wird vielleicht eingegraben und zerfällt nach und nach und wird kleiner gemacht und dadurch hast du eben auch diese lokalen Hotspots an Mikroplastik, die sich dann immer weiter verbreiten. Ja. Wahrscheinlich ist es deshalb auch so, dass man in der Arktis hauptsächlich Polypropylen gefunden hat, was eben auf diese ganzen Fischereithemen hinauszuführen sind. Also natürlich würde man das in einer Art und Weise auch an den europäischen Stränden finden, aber hier kommen natürlich noch ganz andere Faktoren mit hinzu, dass Leute ihre Hundebeutel liegen lassen, die eben nicht aus Maisstärke sind und die dann erstmal schön da liegen und verfaulen und zerfallen und alles.
Oh, genau. Ekelhaft.
Ja, da wird man nochmal ganz andere Quellen finden. Ja.
Okay. gab es irgendwie einen Policy-Abschluss oder so, dass es, ich weiß, dass die Autoren dazu auch andere Paper geschrieben haben, aber wir wollten uns ja jetzt heute auf das beschränken, oder war es nur ein rein wissenschaftliches Paper?
Ja, es ging dann natürlich auch, also es geht ja meistens in die Bedeutung, wenn die darüber reden, was für eine Bedeutung das für alles hat, geht es ja schon nochmal in irgendeine Richtung, wo es Empfehlungen gibt, was getan werden kann. Und hier spielen die natürlich auch darauf an, dass das ganze Plastik auf die Fischerei zurückführen ist. Und dass es da auf jeden Fall Regularien geben soll. Ich finde, das ist nur eben nicht so einfach, weil Fischerei ist ja einfach ein schwieriges Thema, weil Fischerei ist einfach nicht Fischerei. Und ich finde, lokale Fischerei ist immer noch was anderes als diese ganz großen Fischereiboote, die im großen Stil große Fänge machen.
Ja.
Ja.
Oder Aquakultur, da haben wir noch gar nicht.
Oder Aquakultur, genau, ja, ja. Ja.
Okay. Na gut, okay. Vielleicht finden wir für die nächste Folge ein. Also ich meine, ich glaube, es ist bei Plastik ziemlich offensichtlich. Weniger Makroplastik führt zu wenig Mikroplastik.
Ganz genau. Und es ist, also, was man natürlich auch sagen kann, was man in diesen unberührten Regionen, dadurch, dass sie eben unberührt ist, auch nicht so viel weiß, wo das ganze Plastik herkommt. Also das könnte man natürlich auch noch weiter untersuchen. Weil wenn dort Makroplastik landet, da läuft halt niemand so schnell vorbei und sammelt das beim Hundespaziergang am Strand auf. Wenn man darüber mehr erfährt, kann man natürlich auch weiter überlegen, wie man sowas verhindern kann. Genau, ansonsten hat sich das Paper sehr auf dieses Citizen Science Projekt und quasi welche wichtigen Daten das geliefert hat, was ich auch voll zustimme, hat sich quasi darauf gestützt und gesagt, dass man sowas auf jeden Fall weiter nutzen kann. Und gerade wenn es so Richtung Arktis oder vielleicht auch Antarktis geht, sehe ich das auch als voll gut an, weil das ist ja auch ganz oft so ein Tourismus, der in der Kritik steht. Und wenn man da immerhin das meiste rausholt und eine Kollaboration machen kann zwischen den Leuten, die an solchen Expeditionsreisen teilnehmen und die vielleicht sogar ein bisschen Bock darauf haben, WissenschaftlerInnen zu spielen und den, nenne ich mal, richtigen WissenschaftlerInnen, dann hat das ja einen Plus für alle Seiten.
Wir haben noch so eine kleine zweite Rubrik, die wir diese Staffel so ein bisschen verfolgen. Und zwar bin in letzter Zeit sehr viel auf Reddit unterwegs. Und ich weiß, dass ich super late to the game bin. Aber es gibt da wirklich manchmal sehr spannende und auch teilweise sehr lustige Posts. Ich weiß nicht, Eva, ich hab ja die zwei rausgesucht. Der eine ist eher so karrierebezogen und der zweite ist eher, es gibt ja auf Reddit auf dieses Format Am I the Asshole? Also bin ich das Arschloch? Und ich dachte, du musst jetzt aber aussuchen, welches wir heute dran nehmen.
Oh, ich hab mir vorhin nur das zweite durchgelesen mit Am I the Asshole. Das fand ich schon sehr witzig.
Ja. Machen wir beim nächsten Mal eher so die Karrierefrage.
Ja, beides also, ist nicht, heute zu lang wahrscheinlich, genug, ne?
Ja, ich glaube, beides ist zu viel.
Okay,
wir können auch dazu sagen, wir versuchen eigentlich immer so auf eine halbe Stunde von diesem Podcast, ich rede auch wirklich sehr gerne mit dir, also mich stört es nicht, aber irgendwie, ich weiß manchmal nicht, ob der Podcast zu lang wird, aber it is what it is und ihr müsst da mitleben.
Wir versuchen es, we try our best.
Ja, aber es sah schon mal aus.
Okay, dann machen wir Am I the Asshole, dann haben wir nochmal ein bisschen was Lustiges vielleicht am Ende.
Okay, ich lese es mal vor. Der übersetzte Titel heißt oder ist Bin ich der Arsch, weil ich meiner Klassenkameradin die Goldfische gerettet hat, indem sie ins Meer gesetzt hat, als Idiotin bezeichnet habe. Und dann können wir ja dann noch drüber reden. Der Post ist schon etwas älter, aber wir haben ihn euch auf jeden Fall auch verlinkt, wenn ihr den kompletten Reddit-Thread lesen möchtet. Okay, also diese Person schreibt: Meine Klassenkameradin hat kürzlich einen TikTok gemacht und einer Gruppe von Leuten zur Mittagszeit gezeigt. Sie saßen bei uns am Tisch und ich habe mitgehört, wie sie meinte: Hey, schaut mein TikTok an, das ich gemacht habe, kommt mal rüber und schaut es euch an. Darin erklärt sie, wie sie Goldfische aus der Zoohandlung gerettet hat und sie ins Meer freigelassen hat, damit sie frei leben können. Die Person schreibt: Ich war schockiert, als ich das hörte. Ich liebe Fische, ich habe sogar mehrere Aquarien und kenne mich ziemlich gut damit aus. Ich gehe also zu ihr rüber und bitte sie, mir das Video zu zeigen, und daraufhin sage ich: Dir ist schon klar, dass du ziemlich dumm bist, oder? Das ist eines der dümmsten Dinge, die ich je gesehen habe. Also die Freundin daneben meinte dann: Das ist doch unhöflich, warum sagst du das? Es ist ja offensichtlich wichtig. Und dann sagt die Person, die den Text schreibt: Daraufhin musste ich erklären, dass Goldfische Süßwasserfische sind. Die können nicht im Meer überleben, weil es halt Salzwasser ist. Also waren diese Goldfische innerhalb von Minuten tot. Sie hat sie im Grunde erstickt. Außerdem setzt man niemals Tiere in die freie Wildbahn aus. Es gibt Goldfische, die unsere Flüsse und Seen zerstören. Also was für eine absolute Dummheit. So, da hört die Geschichte nicht auf. Es geht nämlich dann weiter. Da die Schülerin, die sich dann halt angegriffen gefühlt hat, ist daraufhin zum Schulleiter gegangen, dass sie halt gemobbt wurde. Und die Person wurde daraufhin gebeten, sich zu entschuldigen und sich aber daraufhin weigerte. Daraufhin wurden die Eltern angerufen. Und eventuell wird diese Person vom Unterricht suspendiert. Also, was meinst du, ist diese Person das Arschloch in der Situation?
Also, ich finde es ganz schön krasse Maßnahmen dafür, dass man jemanden einfach nur eine Idiotin genannt hat. Ich glaube, solche krassen Maßnahmen hätte es damals an unserer Schule nicht gegeben. Ist auch eine Definitionsfrage, ob das wirklich Mobbing ist, können wir auch nochmal drüber reden, weil die Person hatte ja einfach nur einen Punkt und sie hat ja irgendwie sogar schon recht, dass die Person, die die Goldfische befreit hat, also die vermeintliche Tierretterin, eben nicht die Tiere gerettet hat, sondern erst recht umgebracht hat, da Goldfische ja Süßwasserfische sind und naja, das ist einfach zu salzig, das Wasser für die. Es gibt dann sowas, das nennt sich Osmose und dann geht das Salz darüber und dann kriegen die einen Osmoseschock und sterben vermutlich daran, würde ich jetzt mal so tippen, wenn ich jetzt aus dem Stand antworten soll. Ist halt die Frage, wie man damit umgeht, ne? Weil am Ende wollte die Person ja wahrscheinlich irgendwie Gutes tun und ist am Ziel vorbeigeschossen. Andererseits hat sie auch ein TikTok-Video darüber gedreht, also sie hat auch danach gehandelt, tue Gutes und rede viel darüber, was per se ja erstmal nicht schlecht ist, um andere Leute anzustecken. Aber hier hat sie eben nicht Gutes getan. Ich finde, die Person, die die vermeintliche Tierretterin angesprochen hat, ist kein Arschloch, hätte aber ein bisschen sensibler reagieren können und einfach aufklären können. Aber vielleicht ist das auch mein Charakter.
Also, ich verstehe es auch. Ich glaube, ich habe ähnlich reagiert. Sehr impulsiv. Aber es ist halt auch einfach, man setzt doch einfach keine Tiere aus der Zoohandlung in die freie Wildbahn aus. Also, ich meine, wer geht denn in eine Zoohandlung und kauft sich irgendwie eine Schlange und ist dann der Meinung, ja, ich kaufe jetzt die Schlange und setze die Schlange aus.
Ja. So. Es ist zu kurz gedacht. Es ist einfach viel zu kurz gedacht. Und da hat jemand dann auch, also diese Tierretterin, die hat sich dann nicht mit Goldfischen beschäftigt, die hat sich nicht mit Lebensräumen von Tieren beschäftigt, weil Goldfische soll man ja allgemein nicht aussetzen, was ja auch schon zu Problemen geführt hat hier in Deutschland. Hier in Deutschland? Weiß ich gar nicht, aber ich habe auf jeden Fall schon so...
Ich weiß es nicht, aber also das ist, glaube ich, ein amerikanischer Reddit-Post.
Okay.
Aber es gibt auf jeden Fall viele Tiere, die ausgesetzt werden, die da einfach nicht hingehören. Also ist wirklich auch einfach ein Problem dann in der Natur und in der Landschaft. Und also du bringst ja quasi eine neue Art in die Region.
Ja.
Absichtlich.
Und selbst wenn es für diese eine Art nicht den Tod bedeutet, kann es halt für die Arten drumherum den Tod bedeuten. Ne? Das muss man ja auch mal nehmen. Oder es kann ganze Ökosysteme kippen. Ja, dementsprechend.
Ja. Ich meine, ich habe neulich erst wieder was gesehen, dass es im Mittelmeer jetzt Probleme mit dem Feuerfisch gibt.
Ach, siehste. Ja.
Ja. Der ist durch den Suezkanal durchgeschwommen aus dem Roten Meer und ist jetzt im Mittelmeer.
Und was sind das für Probleme? Also, weißt du das jetzt?
Na, das sind halt. Das sind diese wunderschönen Fische, die so ein bisschen zebramäßig gestreift aussehen, die sind tatsächlich giftig und essen halt einfach unfassbar viele kleine Fische und haben halt aber natürlich selber keine natürlichen Feinde. Und das gleiche Problem gibt es auch in der Nähe von Florida, wo es mal ein Hurricane hat das Aquarium auf jeden Fall zerstört. Daraufhin sind diese Feuerfische in das Meer geschwappt worden, haben da überlebt und sind da auch eine invasive Art. Und die einzige Art und Weise, wie du die Population in Stand halten kannst, ist, wenn du also die aktiv fischst. Und das geht oft nur über so Speerfischen und sowas alles. Und das ist natürlich unfassbar aufwendig. Also es gibt da schon teilweise wilde Stories an Tieren, die entweder ausgesetzt wurden oder einfach durch unglückliche Zufälle da gelandet sind. Ich meine, man kann ja auch so weit zurückgehen, dass viele Ratten von Seefahrern früher auf Inseln gebracht wurden und da die ganzen Vogelarten, die vielleicht auf dem Boden gebrütet haben, einfach zum Aussterben gebracht haben.
Ja. Ich meine, invasive Arten sind ja sowieso schon ein Problem. Da muss man das nicht nochmal extra indizieren. Plus, so funktioniert kein Tierschutz. Also ist ja das Gleiche wie mit dem Wal jetzt, wenn wir den befreien. Damit ist, also das haben wir ja gesehen, der wurde erstmal gerettet, dass er sich wieder freischwimmen konnte. So war das ja vor einer Woche. Wir nehmen jetzt am 10. auf. Mhm. Also als er da vor Wismar lag, haben die ja erstmal diese Bahn freigeschaufelt. Dann konnte er sich über Nacht befreien. Und da waren alle ja schon so ein großes Aufatmen. Aber da hört eben diese Rettungsaktion nicht auf. Der musste ja noch bis zur Nordsee und dann weiter an den Atlantik begleitet werden. Was dann eben nicht geschafft wurde. Und jetzt ist er wieder gestrandet. Und da wurde das ja sogar versucht. Und hier hat die gute Dame, ich glaube, es war eine sie, oder? Ich will es jetzt auch nicht, die Person.
Ich glaube auch.
Ja, auch nur gedacht, ich rette jetzt diese Tiere, komm, ich kaufe sie und schmeiß sie da ins Meer rein und dann leben die ein Happy Life. So funktioniert das nicht. Also dem wäre wahrscheinlich mehr geholfen, hätte sie die gekauft und denen ein schönes Aquarium eingerichtet oder hätte sie einfach diese Fischhandlung nicht unterstützt mit ihrem Geld, um zu zeigen, okay, it's a consumer's choice, wir wollen sowas nicht.
Lieber protestieren von der Zoohandlung.
Ja, genau. Ja, aber es ist ja am Ende so. Ne? Also ist natürlich schwierig, weil man sich dann so an dem Gedanken, und das ist im Tierschutz auch wirklich schwer, dass man nicht irgendwie nur an dieses einzelne Tier denken kann, sondern auch an so Ressourcen, die man für Tierschutz hat oder eben auch an das große Ganze, an alle anderen Tiere, die eben nachgebracht werden in diese Tierhandlung, denken muss. Aber mein Take ist, die Person, die vermeintliche Tierschützerin zur Rede gestellt hat, ist kein Arschloch, aber sie hätte auch ein bisschen freundlicher sein können.
Okay, also Reddit ist absolut deiner Meinung.
Und, okay.
Ich hab sehr geschmunzelt, als ich diesen Reddit-Post gelesen habe. Also wenn ihr euch dann noch alle anderen Antworten durchlesen wollt, für Entertainment ist auf jeden Fall gesorgt. Ja, also, ja. Schulleiter, seid nicht so hart mit euren Umweltschützer-Studenten, Schülern. Ja.
Also ich bin natürlich gegen Mobbing an Schulen, ne? Dementsprechend ist schon schön, dass da ein Schulleiter oder eine Schulleiterin durchgreift, aber ja, weiß ich auch nicht. Genau. Ansonsten sind wir, glaube ich, jetzt am Ende unserer Folge, oder?
Ja.
Ja.
Das war's.
Wir freuen uns voll über Rückmeldungen, vielleicht auch, wie ihr so das neue Konzept findet.
Ja, ich wollte auf jeden Fall nochmal allen danken, die bei uns angefragt haben, ja, wann kommt denn endlich die nächste Folge? Und ja, wir sind sehr froh, wieder vor den Mikrofonen zu sitzen. Und genau, back to the basics, back to Wissenschaft und einfach, ja, Wissenschaft vielleicht erklären. Und was ich noch gerne dazu sagen möchte, ist, dass wir versuchen, Autoren rauszusuchen, die hauptsächlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeiten. Also, dass ihr auch ein bisschen das Gefühl habt, okay, was macht die Wissenschaft für mich in meinem Heimatland eventuell?
Ja.
Oder auf jeden Fall in der Region.
Ich glaube, ich habe es vorhin gar nicht gesagt, wer die Autoren sind. Das sind nämlich Franco Pasolini, der ist aus Italien, aus der Università di Cagliari, mein Italienisch ist nicht existent, ich hoffe es. Und dann noch von Bruno Andreas Walter und Melanie Bergmann und die sind eben vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven in Deutschland.
Genau. Genau. Ja. Und wenn wir irgendwelche Korrekturen haben, dann oder wir irgendwas erzählt haben, was totaler Quatsch ist, was ich jetzt nicht glaube, aber who knows, dann werden wir das nächstes Mal erwähnen.
Ja, wir freuen uns immer über Austausch auch, ne? Also wenn ihr da was entdeckt habt oder eine Meinung zu habt, schreibt gerne einen Kommentar rein. Gern können wir beim nächsten Mal auch auf den eingehen oder E-Mails. Oder ihr könnt auch eine per Instagram so eine Voicemail schicken, dann können wir die hier einspielen, wenn ihr da Bock drauf habt.
Geht
oder
das?
So. Oh, ich glaube, das geht, ja, klar. Ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ansonsten müsst ihr halt eine Voicemail aufnehmen und per E-Mail schicken und dann können wir
geht
die einspielen.
Auch. Wir bauen sie auch gerne ein mit eurem Einverständnis.
Also. Genau. Wir freuen uns immer über Austausch. Also wir sind ja auch nicht allwissend. Und gerade das alles sind ja auch Themen, die uns alle irgendwie angehen und wo wir alle unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben. Und ich möchte noch eine Werbung machen, wenn das okay ist. Und zwar, während wir unseren Winterschlaf hatten, ist unser anderes Podcast-Baby quasi an den Start gegangen. Gen Z heißt der. Annabelle verlinkt euch den bestimmt auch in den Shownotes und vielleicht können wir den auch nochmal auf Instagram verlinken. Dort sind wir nicht zu hören, aber dafür immer zwei andere Wissensschaffende oder studierende Personen oder einfach Leute, die Lust haben, für 2 Monate einen Podcast zu überleben und was zum Thema mehr zu bringen. Und da
also wenn
jetzt
ihr
die
podcasten
ersten
wollt, dann könnt ihr
genau,
das auch.
Dann könnt ihr euch auch voll gern melden und sagen wollt, ja, ich habe voll Bock, 3, 4 Episoden zu irgendeinem Thema aufzunehmen. Der Podcast ist allerdings auf Englisch. Das ist der einzige Unterschied zu diesem. Aber andererseits bietet das auch die Möglichkeit, mehr Publikum zu erreichen. Und vielleicht auch globale Themen anzusprechen. Genau. Hört da gerne mal rein.
Ja.
Und schreibt wirklich, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Wir suchen gerade noch nach neuen Hosts. Ja, ansonsten war es von meiner Seite.
Und wir wünschen euch eine gute Woche.
Ganz genau. Tschüss.
Wellenbrecher ist eine Initiative von EKOP Dach und eine anerkannte UN-Ozean-Dekade-Aktivität. Produktion Annabelle von Jakowski und Eva Räufer, Grafikdesign Spaghetti Shark, Musik Florentin Seifert, Schnitt und Management Annabelle von Jakowski.